Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich heute, mit euch etwas teilen zu dürfen, was mich einfach so die letzten Wochen auch beschäftigt hat. Auslöser war eigentlich ein Bibelvers, den ich schon ganz lange kenne. Und da ist mir ein Wort so aufgefallen und dann hat sich das so entwickelt. Ja, und ich möchte euch heute mit hineinnehmen. Auch euch, die ihr online dabei seid. Seid gespannt. Ich hoffe, das kommt hier so auch online dann rüber, weil ich bin heute ein bisschen aktiv. Also ich werde heute nicht hinter der Kanzel stehen, sondern ich werde hier heute Morgen hin und her laufen. Das hat aber auch seinen Grund. Und zwar, halt, wie muss ich jetzt? Muss ich noch irgendwas einschalten, Thomas? Jetzt, genau. Und zwar möchte ich heute euch mit hineinnehmen in ein Spannungsfeld. Wir haben ja in unserem Leben ganz viele Spannungsfelder, manche Dinge, wo uns wirklich zerreißen. Und im Glauben gibt es natürlich auch verschiedene Spannungsfelder. Und ich möchte mit uns eins anschauen. Ich gehe jetzt hier mal auf diese Seite, da steht innerer Friede, Ruhe, Gelassenheit und Erquickung. Tolle Worte, die Jesus versprechen. Und ich merke aber, wenn ich so rumschaue manchmal, auch unter uns Christen, da finde ich alles andere wie innere Ruhe oder Friede oder Gelassenheit, Erquickung. Ja, warum ist es so? Jesus hat es doch versprochen. Jesus sagt, ich will dir Gutes tun, ich will dich erquicken, ich will dir helfen, komm her. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen und auch Christen, die eher gequält aussehen, die innerlich unruhig sind und gestresst sind. Und jetzt gehe ich nämlich hier auf diese Seite. Hier habe ich dieses Sorgen, Zukunft, Stress, Unruhe. Man ist aufgewühlt. Man kann nachts nicht schlafen. Tausend Gedanken gehen einen durch den Kopf. Fragen, wieso, weshalb, warum? Nichts mit innerer Ruhe, mit Ausgeglichenheit, sondern eher aufgewühlt sein. Man wirkt eher vielleicht unerlöst, obwohl wir eigentlich erlöst sind. Wir sollten vielleicht ein bisschen erlöster aussehen. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum sitzen wir ständig hier und grübeln und überlegen und sagen, ah, mir geht's so schlecht und wir schauen, wir haben auch viele Probleme. Also ich möchte das auch nicht schmälern. Wir sind umgeben vielleicht von wirklich ernsthaften Dingen, die uns Sorgen machen. Da gibt es Dinge wie der Tod, Krankheit, vielleicht Arbeitslosigkeit, Beziehungsstress in der Ehe, all diese Dinge. Und wir sitzen hier und wir merken, es erdrückt uns. Wir sind einfach fertig. Unser Akku geht immer weiter runter und wir sind einfach leer auch. Und dann lesen wir aber in der Bibel, kommet her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Alles klar? Jesus sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber warum ist es dann so, dass wir vielleicht Sonntagmorgen singen, du bist das Auge im Sturm und du bist der Friedefürst, und aber unter der Woche dann total gestresst sind, nachts nicht schlafen können, unser Kopfkino ständig uns stresst? Warum kommen wir nicht in diese innere Ruhe, in diese Gelassenheit hinein? Und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und damit möchte ich euch heute hineinnehmen. Also wie gesagt, Jesus sagt, kommet, Alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, oder hier in der Hoffnung für alle, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Und dann heißt es, dann kommt Erquickung, ich werde euch Ruhe geben. Aber oft ist es eben so, dass wir uns eher auf dieser rechten Seite befinden, trotz alledem, was Jesus verheißt, dass wir gestresst sind, vielleicht in der Arbeit, dass uns der Partner stresst, dass ich mich selber stresse, dass es irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Nachbarn gibt oder eben, wie gesagt, Dinge wie Krankheit oder die Zukunft, tausend Fragen, die uns umtreiben. Ja, und da habe ich mich gefragt, was sind denn diese Hindernisse? Ich stelle jetzt mal das hier symbolisch hin, dass ich von hier nach da komme. Dann merke ich plötzlich, wow, da ist irgendwas, was dazwischen. Es gibt bestimmt mehrere Hindernisse, die uns hindern wollen, in diese Ruhe, in diesen Frieden reinzukommen. Weil Jesus verspricht uns das ja, Jesus lädt uns ja ein. Jetzt ist aber die Frage, warum komme ich nicht da drüben hin? Warum kann ich nicht einfach hier gelassen mich auf den Stuhl setzen und denken, ah, schön, Jesus, du bist das Auge im Sturm, du bist der Herr, du bist der Friedefürst und mein Herz kommt zur Ruhe. Es gibt ganz, ganz viele, vielleicht Gründe. Und ich habe jetzt mal nochmal zurück. Genau. Ich habe mir jetzt so verschiedene Gedanken gemacht, was es für Hindernisse sein könnten. Und ein ganz, ganz großes Hindernis ist, denke ich, dass wir die Ja-Aber-Mentalität haben. Ja-Aber. Gott sagt etwas und sagt, ich möchte dir Ruhe geben oder schau da mal rein, vertraut mir da. Und ich sage, ja, aber. Ja, aber ich erfahre das nicht. Ja, aber das ist doch viel, viel größer, als mein Verstand das erlaubt. Das funktioniert doch so nicht. Und so gibt es ganz, ganz viele Ja-Abers in unserem Leben, die uns daran hindern, wirklich in diesen inneren Frieden reinzukommen. So dieses auch, ja, aber ich weiß es besser. Ich möchte euch ein Beispiel mit hineinnehmen. Stellt euch vor, wir machen gemeinsam eine Busreise. Wir gehen an den Gardasee. genau, an den Gardasee und der Busfahrer, der ist schon 100.000 Mal an den Gardasee gefahren und jeder von uns nimmt sein Gepäck mit und wir steigen in den Bus ein. Stellt euch jetzt vor, ich sitze vorne neben dem Busfahrer, so ganz vorne, und er fährt los. Und er sagt, ja, okay, wir brauchen so und so viel, vertrau mir, also ich bringe euch sicher an den Gardasee. Und ich habe mir vielleicht schon im Vorfeld Gedanken gemacht, wow, welche Route wird er nehmen und alle. Und dann merke ich plötzlich, wow, wir fahren und geht er plötzlich von der Autobahn runter. Und dann sage ich, ja, warum fährst du jetzt von der Autobahn runter? Die andere Strecke ist doch viel, viel besser. Und dann fange ich an, mit dem Busfahrer zu diskutieren. Er erklärt mir dann vielleicht manches und dann fahren wir wieder weiter und sagt er, so, jetzt machen wir eine Pause. Und dann sage ich, ja, aber warum machen wir jetzt eine Pause? Wir wollen doch zügig dort ankommen. Und stellt euch vor, die ganze Zeit über bin ich angespannt und hinterfrage alles, was er macht. Und immer wieder sage ich, ja, aber wir könnten doch den anderen Weg nehmen. Der ist doch viel, viel schneller. Und dann sagt er vielleicht, ja, der andere Weg ist vielleicht schneller, aber ich will euch, möchte noch einen speziellen Zwischenstopp machen. Da ist eine ganz tolle Aussicht, die möchte ich euch zeigen. Wenn wir jetzt diesen Umweg nicht machen, dann würdet ihr den nicht sehen. Das ist eine Möglichkeit, wie ich diesen Weg von hier, von Göppingen nach an den Gardasee erleben kann. Dann kann ich aber auch einfach in den Bus reinsitzen. Ich kann auch vielleicht ganz vorne sitzen. Aber ich entspanne mich und denke, wow, er weiß den Weg, er hat sich Gedanken gemacht, er hat vielleicht auch vorher Verkehrsnachrichten gehört, und all das ist da mit, hat Navi, das sagt, okay, wo gibt's Stau? Und ich sitze einfach drin. Und dann kann ich zwar zwischendurch mal fragen, ja, wie sieht's denn aus, machen wir mal Pause? Und dann kann er vielleicht sagen, nee, wir fahren noch eine halbe Stunde. Oder, ich könnte vielleicht auch mal fragen, hey, können wir auch noch einen kleinen Umweg machen? Wie sieht es denn aus? Aber es ist ein Unterschied vom Verhalten her, ob ich von vornherein alles hinterfrage oder ob ich einfach mal drin sitze und sage, okay, ich lass dich machen, ich vertraue dir. Ja, aber ich weiß es doch besser. Wie ist es mit Gott? Wir sagen, Gott, ich glaube dir, du bist mein Ratgeber, du bist mein Friedefürst. Und trotzdem ticken wir manchmal so, wie wenn wir in diesem Bus sitzen und dem Busfahrer 1000 Vorschläge machen. Eigentlich Blödsinn. Aber so gehen wir oft mit Gott um, dass wir ihm 1000 Vorschläge sagen und sagen, ja, aber Gott, du musst es doch so und so machen. Ja, und wie wär's denn so? Und hier und da. Wir meinen, wir wissen es besser. Oder stell dir vor, du willst ein Haus bauen. Unser Alexander ist heute nicht da, der ist Bauingenieur. Stell dir vor, du beauftragst ihn, ein Haus zu bauen. Und du bist jeden Tag auf der Baustelle und dann hinterfragst du aber alles. Ja, warum machst du das jetzt so und nicht so? Und man könnte das doch anders machen. Also ich glaube, der Alexander würde sagen, okay, tschüss, bau dein Haus selber. Aber so machen wir es ganz, ganz oft mit Gott. Und wir wollen alles dann kontrollieren. Wir stehen sozusagen auf der Baustelle und gucken, macht das auch richtig? Und so machen wir es leider allzu oft auch mit Gott. Dass wir ständig grübeln und überlegen und unsere Gedanken machen, wie könnte das sein und warum und wieso und weshalb. Und dieses Grübeln und alles dann sozusagen uns daran hindern, in diese innere Ruhe reinzukommen. Ja, jetzt gehen wir mal aber nochmal in diese Bibelstelle rein. Was sagt denn Jesus hier? Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der steht gleich im Anschluss von diesem, kommet her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Was hat denn jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Und jetzt möchte ich mal noch das, wie es in der Hoffnung für alle drin steht, vorlesen. Da steht, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemand herab. Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen, dieser Zusammenhang von innerer Ruhe, Gelassenheit, Entspannung, was das mit diesem Bibelvers zu tun hat. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das ist noch so dieses alte Lutherdeutsch. Wie gesagt, in der Hoffnung für alle steht, vertraut euch meiner Leitung an. Also wie gesagt, es gibt viele Hindernisse und jetzt möchte ich zu einem Schlüssel gehen. Der erste Schlüssel oder ein Schlüssel, um von hier nach da zu gehen, das hat was mit diesem Joch zu tun. Ihr kennt, oder viele von euch kennen dieses Bild Joch, das mit diesem Ochsen, dass da zwei Ochsen nebeneinander laufen und dann oben so dieses Holz, diesen Holzbalken da haben, dieses Geschirr, und das nennt man Joch. Das ist so diese Alltagssprache, das kennen wir, dieses Bild eben, Und wir denken dann oft, ja, Jesus läuft neben mir als der zweite Ochse sozusagen. Er ist größer und stärker und er trägt eigentlich die Hauptlast. Und es geht darum, dass er so die Richtung angibt. Jetzt habe ich aber noch eine zweite Bedeutung entdeckt von diesem Joch und das fand ich hochinteressant. Also hier einmal dieses Bild mit diesem Ochsen, ist uns bekannt. Und jetzt wird das Joch als religiöser Fachbegriff. Und zwar ist es so, dass der griechische Begriff für Joch damals eine sinnbildliche Deutung hatte für das alttestamentliche Gesetz durch einen Rabbi. Also ich lese es einfach mal hier vor. Joch war damals ein Bild für eine bestimmte Art, Gottes Gesetz zu verstehen und zu leben. Ein Rabbi hatte seine eigene Auslegung des Gesetzes. Was ist erlaubt, was verboten, wie streng, wie weitreichend. Die Gesamtheit seiner Lehre nannte man bildlich sein Joch. Also das, was ein Schüler sich auflegt, wenn er diesem Rabbi folgt. Wer sich einem Rabbi anschloss, nahm damit sein Joch auf sich, seine Regeln, seine Betonungen, seine Art, Gottes Willen zu verstehen. Also dieses Joch hat in dem Sinne jetzt nichts mit irgendwas ganz, ganz Schweres, was mir da drauf liegt, sondern ich übernehme die Sichtweise, die Art und Weise, ich übernehme diesen Lebensstil meines Rabbis. Also der Rabbi hat ein Joch sozusagen, eine Art und Weise, wie er mit dem Gesetz umgeht. Und ich übernehme das und ich lebe so wie er. Er ist mein Vorbild. Und Jesus sagt jetzt, nimm mein Joch auf dich. Das heißt, lerne von mir, höre mal, wie ich zu bestimmten Dingen, wie ich da denke, was ich sage, was meine Sichtweise ist. Und wenn du diese Sichtweise übernimmst, diese Art und Weise, diesen Lebensstil übernimmst, dann wirst du da in diesen inneren Frieden auch reinkommen. Und damit verknüpft ist dieses Lerne von ihm. Wir dürfen von ihm lernen, wie er über bestimmte Situationen denkt. Ich kann meine Art zu denken und mir Gedanken machen über alles Mögliche, über Tod, über Krankheit, über Politiker, über unser Weltgeschehen kann ich mir Gedanken machen. Ich kann mir Gedanken machen über Finanzen, über Politik, wie gesagt, über die Arbeit. Und ich mache mir so meine Gedanken und fange vielleicht an zu grübeln. Und dann ist aber die Frage, bleibe ich bei meinen Gedanken, bei meinen Vorstellungen, bei dem vielleicht auch, was mich dann runterzieht oder wo ich Angst habe? Oder sage ich, okay, Jesus, du sagst zu diesem Thema, zum Beispiel vertrau mir oder mach das und das. Und dann kann ich sagen, ja, ich mache das, ich setze das um. Oder wir gehen wieder zu diesem Ja, aber. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Ich kann jetzt hingehen und sagen, ja, aber was ist dann mit den Finanzen? Was ist mit meinem Haus? Was ist mit meiner Familie? Oder auch in Bezug auf die Politik, da kann ich mir so viel Gedanken machen und da gibt es so viel Potenzial, wo man sich reinsteigern kann und wo man sich ärgern kann und alles. Und Jesus sagt, wer hat hier letztendlich die Kontrolle? Vertraust du mir, dass ich das Weltgeschehen in der Hand habe? Segne sie, segne die Politiker, segne diese Menschen um dich herum, die Verantwortung haben. Und vertraue mir, dass ich da drin wirke, dass ich trotz allem zum Schluss der Sieger bin. Es Lerne von ihm. Lernen kennen wir ja von der Schule her. Und ich denke, dass wir hier in Europa ja gelernt haben zu denken, sage ich mal. Wir sind ein Land der Dichter und Denker. Und wir werden, oder auch unsere Kinder, die werden alle in der Schule trainiert, zu diskutieren. These und Antithese, man muss alles argumentieren, man muss Beweise machen und alles wird hinterfragt. Das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber die Gefahr ist, dass wir vor lauter diskutieren und alles hinterfragen und nochmal und nochmal beweisen, dass sozusagen, dass wir den Verstand über das stellen, was Jesus sagt. Und von daher habe ich mich so gefragt, ja, wo gibt es in unserem Leben Punkte, wo du ständig mit Jesus diskutierst? Ja, aber, und warum, und wieso, und weshalb? Und dann sagt Jesus, vertrau mir. Oder er sagt, ich sehe das eben anders. Wenn wir die Bergpredigt anschauen, dann sehen wir Dinge, die ganz, ganz anders sind, wie in unserer Gesellschaft gelebt werden. Und dann kann ich natürlich anfangen mit Jesus, ja, warum und wieso und weshalb. Und dieses ständige Diskutieren und nochmal hinterfragen, das wühlt uns auf, das lässt uns nachts nicht schlafen. Wenn ich mir jetzt Gedanken mache über die Zukunft, wir haben jetzt hier viele ältere Leute, da kommt dann schon auch die Frage, wie wird es sein, wenn mein Partner plötzlich nicht mehr da ist? Oder wie, was ist, wenn meine Kräfte jetzt immer schwächer werden? Das kann Angst machen. Das betrifft vielleicht eher die ältere Generation, die jüngere Generation hat andere Dinge. Ja, wie wird es sein, wenn ich alt bin? Wird meine Rente noch reichen? Und wir können dann überlegen und grübeln und alles. Und Jesus sagt, ich bin da. Auch wenn du es nicht verstehst, vertrau mir. Lerne ohne Ja, aber. Sage, ja, Herr, ich vertraue dir. Und das ist nämlich der, also genau, einfach nochmal weitere Schlüssel wären loslassen, Kontrolle abgeben, das große Dennoch, was sagst du, lehre mich, dein Wille geschehe. Es geht darum, Gott zu vertrauen und das ist wirklich so dieser Hauptschlüssel. Ich verstehe nicht alles. Aber ich vertraue dir. Du bist eine Person. Es geht nicht darum, dass ich einfach so tue, als ob alles in Ordnung ist, ich keine Fragen habe, sondern ich sage, ja, ich vertraue dir, auch wenn ich vielleicht vieles nicht verstehe. Und dann kann ich hingehen und sagen, Herr, erklär's mir. Und dann kann man sagen, okay, das kann ich dir erklären, das kannst du verstehen. Und bei dem anderen, vertrau mir einfach. Zum Beispiel der Thomas ist voll der Profi in Computer. Und wenn er was an meinem Computer macht, dann muss ich ihm einfach vertrauen. Ich kann ihm zwar sagen, versuch mir das zu erklären, bis zu einem gewissen Grad würde ich wahrscheinlich noch mitbekommen, aber irgendwann würde ich sagen, ich steige innerlich aus, verstehe ich nicht mehr, wie manche Dinge einfach funktionieren oder wenn es um KI geht oder irgend sowas, also da kann mir irgendjemand was erklären, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und so gibt es ganz, ganz viele Sachen, auch im Glauben, wo ich zu Gott gehen kann und sagen kann, okay, das kann ich dir erklären. Aber es gibt Punkte, die kann ich dir nicht erklären, weil es einfach dein Verstand nicht fassen kann. Weil es größer ist als das, was du momentan verstehen kannst. Vertrau mir, dass ich es gut mit dir meine. Vertrauen trotz Zweifel. Wir dürfen Zweifel haben, aber die Frage ist, lasse ich es zu, dass diese Zweifel, diese Fragen mir diese innere Unruhe nehmen? Oder sage ich, okay, ja, ich vertraue dir. Ja. Und ich setze mich einfach entspannt hin und dann darf ich einfach auch mal abwarten. Darf mal loslassen und sagen, mach du's. Ich finde es manchmal total entspannend, nicht immer die Verantwortung tragen zu müssen. Also ich halt mir als Älteste, wir haben ja in vielem eine Verantwortung, wir tragen Lasten. Und dann aber zu sagen, okay, ich vertraue dir. Letztendlich hast du die Kontrolle, bist du der Herr. Nicht ich muss das letzte Wort haben, nicht ich muss nach einer Lösung finden, nach einer Lösung suchen, sondern kann sagen, Gott, was denkst du, zeig du mir den Weg. Wir kennen alle die Geschichte von Petrus, wo er ganz, ganz am Anfang, so die erste Begegnung mit Jesus. Petrus hatte die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Fisch erwischt. Er war frustriert, hat seine Netze geflickt und dann kam Jesus und hat ihn gebeten, dass er ihm sein Boot ausleiht. Das hat er dann gemacht und später dann sagt Jesus, jetzt fahr raus und wirf deine Netze aus. Vielleicht hat Petrus am Anfang gedacht, ja aber, also das macht man überhaupt nicht, morgens Netze auswerfen, das geht ja überhaupt nicht. Und zweitens, ich habe schon die ganze Nacht gefischt, es funktioniert nicht. Also meine ganze Berufserfahrung, all das, was ich mache, das funktioniert nicht. Ja, aber. Aber der Petrus ist nicht bei diesem Ja, aber geblieben, sondern er hat gesagt, auf dein Wort hin vertraue ich. Ich vertraue dir, weil du das jetzt gesagt hast, mache ich das. Ich werfe mein Netz nochmal raus und dann schauen wir mal. Und er durfte es erleben. Er durfte erleben, dass die Netze voll sind, dass sie fast gerissen wären. Das Vertrauen hat sich gelohnt. Petrus hat natürlich auch noch andere Situationen gehabt. Es gab mal eine Situation, wo Jesus angekündigt hatte, dass er sterben wird. Und Petrus sagt, nee, das widerfahre dir ja nicht. Da hat Petrus plötzlich widersprochen, hat gesagt, nee, das geht gar nicht, Jesus. Und Jesus sagt, doch, vertrau mir. Und er hat sogar gesagt, geh hinter mich, Satan. Die Frage ist, wie gehen wir mit verschiedenen Situationen auch um, die wir nicht verstehen? In der Chosen finde ich das sehr, sehr eindrücklich. Chosen ist ein Film, wo Jesus, das Leben Jesus nachgespielt wird. Und jetzt zum Schluss so in der letzten Staffel gerade, wo wir angeschaut haben, da sehen wir, wie die Jünger schier verzweifeln, weil sie eben mit vielem nicht klarkommen. Und Jesus hat aber immer wieder gesagt, vertraut mir. Wie oft müssen wir noch diskutieren? Und dann gibt es so diese Situation eben auch mit dem Judas. Judas konnte es nicht verstehen, dass Jesus nicht einfach die Römer rausschmeißt, dass er als der große König sich auf den Thron setzt und seine Macht zeigt. Er ist daran eigentlich zerbrochen. Jesus hat gesagt, vertraue mir. Und Judas sagt, ja, aber das geht doch nicht so. Du musst doch das so und so machen. Er hatte seine Vorstellungen. Und der Judas ist dann an diesem Ding, sage ich mal, dran zerbrochen, weil er letztendlich nicht wirklich Jesus vertraut hat, seine Wege. Die anderen Jünger haben auch Zweifel gehabt, aber sie haben gesagt, ja, wir wissen jetzt nicht, wie das geht, aber sie haben diese Krise oder diese Spannung ausgehalten. Und durften dann später erleben, wie Jesus wirklich von den Toten aufsteht. Und das Beispiel, ein gutes Beispiel finde, also Judas ist daran zerbrochen eigentlich, weil er nicht wirklich letztendlich Jesus vertraut hat. Und der Thomas, der hatte auch Zweifel gehabt. Hat auch vieles nicht verstanden, warum und wieso, aber er ist dran geblieben. Und Jesus hat sich ihm dann offenbart auf eine Art und Weise, so wie es der Thomas gebraucht hat. Und er durfte glauben dann. Und auch der Thomas durfte diese innere Ruhe, diese Gelassenheit später dann erleben, wie Gott da ist. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Und jetzt kommt der große Satz. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Jesus sagt, komm. Also das Erste, wir sind eingeladen zu kommen. Also das ist das erste Mal. Wir müssen erstmal kommen. Also wenn ich natürlich nicht zu Jesus hingehe, dann wird es schon schwierig. Also er streckt uns seine Hand entgegen und sagt, komm, komm. Ich lade dich ein. Und dann sagt er, und dann vertrau mir. Vertrau mir, dass ich es gut meine mit dir. Du darfst loslassen, du musst nicht alles selber tragen, du musst nicht die Kontrolle haben über allem, sondern lass mich ans Steuer und dann schau mal. Du musst mir nicht ständig ins Rad, Steuerrad greifen. Jürgen macht das manchmal nicht. Oder also es ist einfach so, in Beziehungen manchmal so, oder wenn zwei Leute nebeneinander sitzen, dass der eine dann ständig sagt, ja, jetzt tust du Gang schalten oder bremsen oder was ich weiß. Und so. Es gibt ja ganz viele, weiß nicht, ob bei euch sicherlich nicht. Und es gibt ja manche Beifahrer, die sind so angespannt, dass sie noch meinen, sie hätten extra Bremse oder ein Gas oder sowas dann. Genau, also einfach dieses Beispiel, Jesus sagt, vertrau mir, du musst mir nicht ständig ins Lenkrad greifen. Genieße das Leben mit mir und verpasse einfach auch nicht dadurch vieles. Wenn ich natürlich ständig daneben sitze und angespannt bin und denke, ja, hoffentlich macht er keinen Unfall, dann kann ich die Fahrt nicht genießen. Aber wenn ich einfach daneben sitze, kann ich auch mal rausschauen und dann sehe ich vielleicht, wow, die tolle Landschaft, dann sehe ich Blumen, dann sehe ich vielleicht ein Reh hüpfen oder was weiß ich was, oder ich sehe den Eiffelturm, wenn wir in Paris vorbeifahren. Vertraue mir. Lass los. Hab nicht das letzte Wort. Wir sagen immer, Jesus, du bist der Herr. Ist er das wirklich? Wir haben vorher gesungen, regier in mir. Darf er wirklich regieren? Und der dritte Punkt war wirklich, lerne von mir. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr einen Punkt habt, wo ihr sagt, wow, da merke ich, da bin ich sowas von unruhig, da bin ich gestresst, da bin ich genervt. Dann geh mit diesem einen Punkt, mit diesem einen Bereich zu Jesus und sag, Herr, ich will von dir lernen. Wie kann ich meine Finanzen regeln? Wie kann ich meine Beziehung, meiner Familie, wie kann ich damit umgehen? Wenn wir Sorgen mit unseren Enkeln haben, ja, das kann ein die Nächte rauben, den Schlaf rauben. Auch in meiner Familie gibt's auch ein Enkel, da könnte ich auch denken, wow, so viele Sorgen, weil es einfach da Probleme gibt. Und dann sage ich, okay, Herr, ich möchte aber von dir lernen. Nicht alle Bereiche auf einmal, sondern nimm dir einen Bereich, wo du merkst, wow, das ist so dieses Haupthindernis, das mir wirklich diesen inneren Frieden raubt. Und dann geh hin, nimm dir Zeit. Ein Akku kann nicht von jetzt, von einer Sekunde auf die andere aufgeladen werden, sondern um einen Akku aufzuladen, braucht es Zeit. Klar, natürlich kann Gott von einer Sekunde auf die andere mir neue Kraft schenken und wow, ich habe so ein, wie wenn ich so einen Energieschub bekommen habe. Aber normalerweise ist es so, dass der innere Akku aufgeladen wird. Es braucht Zeit. Jesus lädt mich ein, dass ich bei ihm mich hinsetze. Dann kann ich mit ihm reden. Dann kann ich sagen, Herr, du siehst die Not der Welt, das macht mir zu schaffen. Ich habe da Lasten. Ich ärgere mich über die Politiker. Ich ärgere mich über meinen Kollegen. Ich ärgere mich über meinen Nachbarn oder wie auch immer. Und dann komme ich mit Jesus ins Gespräch. Und dann kann ich sagen, und dennoch, trotz all diesen Umständen, vertraue ich dir. Und das sehen wir in den Psalmen auch immer wieder. Da heißt es, warum bist du so unruhig, meine Seele in mir? Und der Psalmist, der klagt und ist aufgewühlt und alles. Und dann kommt er aber irgendwann zu diesem Punkt und sagt, aber ich vertraue dir. Ich sage ja zu deinen Wegen, zu deinen Plänen. Es ist ein Kampf. Und wir hatten letzte Woche, hat Petra über dieses Thema Verwirrung geredet, dass der Feind nicht will, dass wir klar denken. Der Feind will auch nicht, dass wir zur Ruhe kommen. Er will, dass wir Getriebene sind. Die Frage ist, lasse ich das zu? Bin ich da ohnmächtig oder sage ich nee? Okay, ich lasse mir diesen inneren Frieden nicht rauben. Und wenn ich ihn mir habe rauben lassen, dann kann ich jederzeit wieder dahin kommen. Komm zu mir, der du dich abmühst. Komm zu mir, der du unter deiner Last leidest. Ich möchte dir Ruhe geben. Vertrau dich meiner Leitung an. Lerne von mir. Und ich gehe behutsam mit dir um. Und ich sehe nicht auf dich herab. Und wenn du das tust, dann wirst du Ruhe finden für dein Leben. Amen.